Und am Ende sind die Internate alle ähnlich aufgebaut. Das heißt, also die Dinge, die Jane Rowling bei Harry Potter beschreibt, also die Häuser, die es da gibt und die Hauseltern, die es gibt und die Krankenstation und auch den Dumbledore im Übrigen, den gibt es ja da auch als Figur. Das finden sie ja alles hier wieder. Der Dumbledore, hier bin ich, das ist, haben Sie verstanden?
Guck mal, jetzt, da habe ich schon mal einen wunderbaren Titel. Ja.
Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Ich werde gesponsert von der VR-Bank Westküste. Und ihr fragt euch, was Moderatore und die VR-Bank Westküste verbindet? Die Region. Denn aus dem Norden kommt auch die VR-Bank Westküste. Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Auf eine Tasse Tee mit Dr. Peter Rösner, Leiter der Stiftung Luisenlund. Und heute wollen wir die Tea Time nutzen, um mal Luisenlund kennenzulernen. Denn ich denke, jede hier in der Region hat schon mal von Luisenlund gehört, aber weiß so gut wie gar nichts über die Schule, das Internat, über die Möglichkeiten, die es hier gibt und weiß gar nicht, wer hier eigentlich lehrt, wer hier lernt, wer hier ist, wer hier hierher kommt und was hier eigentlich alles passiert. Und ich habe heute das Privileg und die Möglichkeit, mit dem Leiter Dr. Peter Rösner über sein Luisenlund zu sprechen, denn seit über 9 Jahren, bald 10 Jahren, sind Sie hier der erste Mann. Und ich sage, moin, Herr Dr. Rösner, schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, herzlich willkommen in meinem Schloss sozusagen. Freue mich, dass Sie da sind.
Ja, und es ist ja gar nicht übertrieben. Es ist ja ein Schloss. Und wenn man hier hochfährt, fühlt man sich auch so, dass einem gleich der König entgegenkommt.
Ist schon gewaltig. Ah, der König nicht mehr, aber der Herzog vielleicht.
Wobei, kann passieren, ne?
Ja, also Herzöge gibt es tatsächlich nicht mehr, aber Prinzen und Prinzessinnen haben wir eine ganze Menge.
Ja, die und Vorstandsvorsitzende. Von
Prinzessin Ingeborg zu Schleswig-Holstein, richtig, das ist die Vorsitzende des Vorstands gerade, die ja aus dem Haus Schleswig-Holstein, wie der Name sie kommt, und die Familie Schleswig-Holstein ist ja tatsächlich die ursprüngliche eigene Familie, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg daraus ein Internat, eine Schule gemacht hat.
Da ist es schon entstanden, schon so lange her.
Also 1949 ist die Stiftungsgründung, relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg.
Und seitdem hat sich Luisenlund nicht nur schleswig-holsteinweit, nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit einen wirklich tadellosen Ruf aufgebaut. Und ich glaube, wir in Schleswig-Holstein können sehr stolz darauf sein, diesen Standort auch bei uns zu haben und auch ich als Husumer so nah an Husum dran zu haben.
Ja, können Sie mal sehen.
Kann ich mal sehen. Ich habe mir den Standort, eine Karte angeguckt mit den Top-Internaten in Deutschland und Luisenlund ist dort vermerkt und weit und breit nichts anderes.
Also wir haben im Norden tatsächlich eine relativ singuläre Stellung. Es gibt hier gar nicht so viele Internate, im Süden gibt es deutlich mehr.
Ja, aber da wurden auch nicht viele aufgelistet. Ich glaube, es wurden 7 hervorgehoben und Luisenlund war und ist dabei.
Ja, ich freue mich, dass das auch in der Öffentlichkeit heute so gesehen wird. Aber ich glaube schon, Sie haben das Internationale angesprochen, sehen Sie, Schule in Deutschland wird ja häufig auch nur im eigenen Bundesland betrachtet. Ja. So, das ist so die Perspektive. Ja. Wir haben die Bildungshoheit der Länder. Also insofern macht das Bildungsministerium in Kiel macht Bildung für Schleswig-Holstein. Ja. So, wir haben in der Tat ein bisschen diesen Deutschlandbezug, aber wirklich auch einen internationalen Bezug. Und ich kann schon sagen, auch nicht ganz ohne Stolz, dass wir international wirklich sehr geachtet sind durch die Entwicklung, die wir so in den letzten Jahren gemacht haben. Also meine Kolleginnen und Kollegen sind regelmäßig bei Weltbildungskonferenzen als Top-Referenten eingeladen und erzählen, wie Bildung für die Zukunft vielleicht aussehen könnte. Das weiß man alles in Schleswig-Holstein so genau gar nicht.
Können Sie uns mal direkt versorgen mit ein paar Zahlen, mal abholen, wie viele verschiedene Nationalitäten gehen hier zur Schule und grundsätzlich ein paar Zahlen, wie viele Schülerinnen und Schüler sind hier, wie viele Lehrkräfte sind hier?
Ja, vielleicht zu den Rahmendaten. Die Stiftung Luisenlund hat auf dem Standort insgesamt sogar 4 Schulen, wenn man es genau betrachtet. Das ist eine kleine Grundschule, die ist einzügig, würde man sagen, also 18 Kinder pro Lerngruppe. Mhm. Wobei ich gleich was dazu sage, wir denken nicht mehr in Klassen.
Hört ihr schon von?
Wir haben die Klassen aufgelöst. Das haben wir. Also wir hören auf, Kinder nur, weil sie zufällig gleich als in den Klassen einzuteilen, sie in ein Klassenzimmer zu sperren, einen Klassenlehrer vorne hin und sie dann Klassenarbeiten schreiben zu lassen. Ja. Kinder sind so verschieden wie nur irgendwas, die kann man nicht in Klassen organisieren. Das geht nicht mehr, glauben wir. Also insofern reden wir nicht von Klassen, aber wir haben von Lerngruppen, also wir haben in der Grundschule 4 Lerngruppen, also etwa 70 Kinder. Dann haben wir ein klassisches Gymnasium, das mit Jahrgang 5 beginnt. Mhm. Und dann eben hochwächst, bald
bis
ja wieder.
12 jetzt, ne? Noch?
Aktuell noch bis 12. Mhm. Der jetzige 10. Jahrgang ist der wieder dann 13 Schuljahre insgesamt haben wird. Mhm. Das kommt wieder. Und wir haben tatsächlich eine International World School, eine IB World School heißt das, wo die Unterrichtssprache komplett in Englisch, also Englisch ist. wo viele, etwa die Hälfte der Schüler internationale Schüler sind, die Hälfte nationale Schüler sind. Und wir haben noch ein besonderes Programm, das ist das vierte, ein Plus-Min-Programm, also ein Programm, wo wir Top-Talente im Naturwissenschaftsbereich exzellent fördern.
Was Sie ja auch mal waren.
Ja, ich habe ein Vorleben als Physiker und ich war, glaube ich, ganz guter Physiker, tatsächlich.
Ja, richtig. Ich hatte mich vorab natürlich ein bisschen informiert. Ganz viele Fragen sind zum Thema Grundschule gekommen, sind zum Thema Gymnasium gekommen, IB School. Vielleicht einmal zur IB School nur kurz, was auch eine absolute Besonderheit ja ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn man sich auf diese IB bewirbt oder hier angenommen wird, das Programm durchläuft, dann aber nach einem halben Jahr sagt, Mensch, wir ziehen, meine Family zieht nach Singapur, da kann man 1:1 mit dem gleichen Lehrstoff weitermachen, richtig?
Genau, es gibt also eigentlich weltweit nur ein großes, ja, übernationales Bildungsprogramm und das ist das International Baccalaureate, so heißt das. Mhm. Denn auch in allen anderen Ländern außerhalb Deutschlands sind ja Bildungspläne national organisiert. So. Aber das IB versteht sich eben als weltweit organisiert, sitzt in Genf, ist überstaatlich und muss dann eben oder sorgt dafür, dass die Bildungsinhalte oder die Curricula, die das IB anbietet, dann nationalstaatlich wieder anerkannt werden. Der große Vorteil ist, dass es gibt über 6000 IB-World-Schulen weltweit. Mhm. Um das mal einzuordnen, es gibt in Schleswig-Holstein 99 Gymnasien. Hm. Und es gibt 6000 IB-World-Schools weltweit.
Okay.
In allen Ländern der Erde, in allen Kontinenten, in fast allen großen Städten der Welt haben sie eine IB-World-School. Das heißt, wenn sie eine mobile so Weltbürgerfamilie haben, aus welchen Gründen auch immer, und die Kinder gehen mit, die Familien gehen mit, dann finden sie fast überall auf der Welt auch wieder eine International School, wo die Kinder nahtlos direkt weitermachen können.
Ja.
Und selbst in Deutschland ist Umziehen, wie wir wissen, wenn Sie von Bayern nach Hessen gehen, gar nicht so einfach, was das Schulsystem anbelangt.
Absolut richtig. Dieses Thema, schnell mal so über Luisen Lund zu sprechen, ich glaube, da könnte man einen ganzen Abend, Nachmittag, da könnte man 4-5 Stunden hier füllen.
Ja, Sie haben ja gesagt, Sie bringen Zeit mit.
Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Aber Lehrer haben doch nie Zeit. Sie sind ja auch kein klassischer, Sie sind ja auch kein klassischer Lehrer.
Nein.
Und wie ich hörte, gibt es hier auch gar keine Lehrer mehr, sondern Lehrbegleiter.
Ja, Lernbegleiter. Lerncoach. So. Es gab mal einer der großen Hirnforscher im Land, Herr Hüther, hat mal das Wort des Potenzialentfaltungscoach geprägt. Oh, wow. Ein schönes Wort. Ein Potenzialentfaltungscoach.
Ja.
Also das heißt, die Frage ist ja, wir glauben schon, dass in den jungen Menschen, die zu uns kommen, viel drinsteckt, was sie mitgebracht haben, was sie an Persönlichkeit ausmacht, so tiefe Charakter, auch Eigenschaften, die sind erstaunlich stabil. Da kommt man, also wenn Sie ein introvertierter Mensch sind, dann können Sie lernen, auf die Bühne zu gehen. Das wird Sie immer viel Kraft kosten, aber Sie bleiben in Wirklichkeit introvertiert. Also solche Grundcharaktereigenschaften haben wir. Und jeder Mensch, den wir überzeugt von, hat ein ganzes Set an Potenzialen, an Talenten, an Begabungen mitgebracht. Die Frage ist nur, wie helfen wir diesen Menschen, die für sich selbst zu entdecken, also zu merken, ich kann das, es lohnt sich für mich, wenn ich mich damit beschäftige, es macht mir Freude, dann ist man ja auch gut, wenn man Freude daran hat. Und dann kann ja daraus etwas werden, was ihn später einzigartig macht im Beruf oder in der was immer Karriere oder als Bedeutung für die Gesellschaft. Und deshalb ist Potenzialentfaltungscoach gar nicht so schlecht.
Ist in der Tat ein schöner Begriff.
Wir sagen hier nicht so, ne? Also wir sagen immer noch Lehrer und Mentoren und Coach und sowas.
Ja.
Aber im Grundsatz ist die Rolle, die Lehrkräfte hier einnehmen, ist eben nicht mehr die des klassischen Lehrers, den Sie und ich in der Schulzeit selber erlebt haben. Das ist klar.
Ein paar Schritte mal zurück. Als ich hier hochfuhr, durch die Allee entlang, oder es fing schon an, man fährt die Bundesstraße entlang und biegt dann irgendwann mal ab in den Luisenlund-Weg. Mhm. Dann fährt man 1,5 Kilometer raus.
Und die Straße wird immer noch enger und noch enger. Und man fragt sich, wo komme ich denn da
eigentlich? Wo komme ich denn? Irgendwann steht mal ein großes Privatschild und nicht weiter. Und
durch den Wald durch.
Total. Also es ist ja schon etwas abgeschottet, abgeschieden. Und wie ich schon eingangs sagte, man fährt hier mit einem gebührenden Respekt hin. Mhm. Und vor einem Jahr sind meine Freundin und ich mal hier lang gefahren, einfach mal aus Interesse, sind dann aber irgendwann umgedreht, weil, okay, ich glaube, hier darf man gar nicht hin. Nun hörte ich oder sah ich auch, hier entsteht ein Weihnachtsdorf für 2-3 Tage, wo auch wirklich Menschen aus der Umgebung einfach dazukommen dürfen. Mhm. Erste Frage, kann man hier einfach mal so hinkommen, unabhängig eines Weihnachtsdorfes? Kann man sich das einfach mal anschauen, was hier einfach passiert?
Ja, das kann man. Ja. Also Luisenlund ist ein privates Gelände und die Stiftung ist ja eine eigene Rechtspersönlichkeit, die gehört niemandem, die Stiftung gehört sich selbst. Und das Areal, das wir haben übrigens insgesamt 280 Hektar Land und Forst, inklusive, also es ist wirklich ein großes Gelände, das gehört der Stiftung Luisenlund, so wie Ihnen Ihr Garten vielleicht auch gehört.
Ja.
So, Jetzt können Sie sagen, Sie freuen sich auch über Besuch bei sich zu Hause. Wir freuen uns über Besuch hier und wir erwarten von unserem Besuch, dass er sich dann angemessen eines Gastes verhält. Und wenn man das tut, dann ist man hier herzlich willkommen.
Ich habe an den Aspekt Sicherheit gedacht. Mhm. Natürlich herrschen hier Sicherheitsvorkehrungen. Und in dem Sinne möchte ich Stefan Petersen grüßen und danken. Er hat den Kontakt hergestellt. Ja,
richtig.
Richtig, deswegen Thema Sicherheit. Und ich kann mir vorstellen, dass Stefan nicht möchte, dass hier jeder Hinz und Kunz und Hans und Franz einfach mal herkommt, nachts hier auftaucht. Sie sicherlich auch nicht und wahrscheinlich auch nicht die Eltern der Schüler und wahrscheinlich auch nicht die Schüler. Also was gibt es hier für Sicherheitsvorkehrungen?
Also wir glauben, wir sind überzeugt davon, dass wir Teil einer liberalen Gesellschaft sind und eine liberale Gesellschaft gestalten wollen, auch in der Zukunft. Und zur Liberalität gehört ein hohes Maß an eigener Freiheit. So, und das beißt sich ein bisschen mit dem Thema Sicherheit. Denn alles, was Sie mit Sicherheit machen, hat mit Kontrolle,
Freiheit
mit
so oder zu tun, Sicherheit.
Das sind Pole, die sich widersprechen. Und wir stehen schon ziemlich klar auf der Seite einer freiheitlichen Entwicklung für die Kinder. Sie finden hier keine Videokameras zum Beispiel. Also wir wollen nicht lückenlos unsere Kinder oder die Mitarbeiter gar verfolgen. Das wollen wir nicht. Das wissen alle Menschen, die hier sind, und sie haben sich bewusst dafür entschieden, an einen so liberalen Ort zu gehen, der eben auch öffentlich zugänglich ist. Und ich meine, die Öffentlichkeit nochmal ist als Gast herzlich willkommen. Wenn nachts hier sich irgendwie drei komische Autos rumtreiben, dann rufen wir auch die Polizei an. Ja. Das würden Sie bei Ihrem Vorgarten aber auch tun.
Ja.
Aber das passiert eigentlich nie, offen gesagt. Also, also wir haben wirklich ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben ganz viele wirklich sehr nette Mitbewohner in Gübi oder in Fleckebüt, die mit dem Hund hier spazieren gehen und einfach auch die, sagen wir, die Schönheit dieser Anlage schätzen und sich freuen, dass sie hier durchgehen können. Und das ist völlig in Ordnung.
Und es ist wirklich, wirklich schön. Das Wetter spielt heute jetzt nicht unbedingt mit, aber ne, das ist 8 Monate im Jahr so. Trotzdem, der Blick aufs Wasser, der Wald, die Natur, die Gärtner leisten ja auch mega Arbeit.
Ja.
Also das, die Anlagen sind wirklich toll gepflegt. Das ist ein Anblick und eine Reise wert.
Und das ist ja auch ein bisschen Teil des Auftrags, den diese Stiftung Lusenlund hat, sehen Sie. Und das erklärt auch vielleicht, weshalb wir Besucher herzlich willkommen heißen. Lusenlund hat landesgeschichtlich schon eine wirklich große Bedeutung. Ich meine, die Herzöge von Schleswig und Holstein, das ist ja der Name schon, auch der Familie, die es ja bis heute gibt, hatte ja eine echte politische Aufgabe zu Zeiten, als das hier noch Dänemark war.
Ja.
So, und der dänische König war der König, das ist der Monarch, klar. Aber er hatte eben Statthalter, um dieses Land zu regieren. Und der Statthalter der Provinzen Schleswig und Holstein, der lebte halt hier in Lusenlund. Der Regierungssitz war Schloss Gottorf in Schleswig, aber das ist der Familie, der herzoglichen Familie war eben hier in Lusenlund. Insofern hat es natürlich eine echte Bedeutung. Und was wirklich ganz interessant ist, der Landgraf Karl von Hessen, so hieß der erste Begründer dieses Lusenlundes, tatsächlich ein von Hessen, können wir vielleicht später mal diskutieren, das ist ein ganz interessanter Teil der Geschichte, der war auch Freimaurer.
Ja.
So, und das ist ja so diese sagenumwobenen Geheimbünde irgendwie so, die da so komische Rituale haben und dann verschiedene Bilder da produzieren.
Ja, ja.
Und der hat die gesamte Anlage hier nach all dem aufgebaut, was man eben im Sinne des Freimaurertums früher gemacht hat.
Ja.
An Sichtachsen, an rechtwickligen Dreiecksbeziehungen, an Strömungen, an, es gab einen Turm der Erkenntnis, einen Freimaurerturm sozusagen, es gibt verschiedene Säulen, den Labyrinthgarten, also ganz großartige Dinge in diesem Park. Und das wollen wir gerne zeigen. Und wir sind ein bisschen ja auch dafür da, dieses historische Erbe zu erhalten. Das tun wir sehr gerne. Übrigens mit den Schülerinnen und Schülern, weil wir glauben, dass es total spannend ist, wenn man Geschichte an dem Ort erlebt, an dem man nun einfach auch ist und nicht abstrakt irgendwo anders.
Schöne Überleitung. Und die Schülerinnen und Schüler werden hier ja auch in die Pflicht genommen.
Absolut.
Die lernen ja auch von Beginn an direkt Verantwortung mit zu übernehmen, auch für die Mitmenschen, nicht nur für sich, auch für die Natur, für die Mitmenschen. Ich hörte eben, es gibt hier eine eigene freiwillige Feuerwehr, es gibt hier einen THW, wo Schülerinnen und Schüler von Luisenlund ihren Nachmittag, ihren Abend, ihre Abendaktivität verbringen, ihre freie Zeit. Und so viel Freizeit hat man als Schülerin, als Schüler hier ja gar nicht, weil doch das Pensum ziemlich hoch ist.
Also Sie sind jetzt schon beim Internat angekommen sozusagen und die Frage ist, also wenn man... Sehen Sie, Sie haben vorhin nach den Zahlen gefragt. Wir haben momentan 320 junge Menschen, die hier leben.
Im Internat.
Internat.
Die hier permanent,
richtig,
bis auf Ferien und was immer, permanent wirklich leben.
Jawohl. Mhm. Und dazu kommen jetzt mit Grundschule und allem noch Tagesschüler, die eben dann tagsüber hier sind. Das sind in Summe dann 500, also etwa 180 Tagesschüler. Nochmal ist die Grundschule mit dabei.
Da muss ich kurz zum Verständnis rein. Ich hatte das eben schon mitbekommen, deswegen weiß ich es jetzt. Aber man man lebt hier entweder im Internat,
ja,
oder man lebt im Umkreis irgendwo.
Genau, sie können in Schleswig wohnen zum Beispiel.
Genau.
Und dann ist es für sie wie eine ganz normale Schule, eine Tagesschule.
Dann kommt man hier hin mit dem Bus, wie auch immer, wird hingefahren, Rad, was auch immer, mhm, fährt danach wieder zurück, genau, und kommt am nächsten Tag wieder. Eine ganz normale Schule, sozusagen.
Genau.
Kann
eine
ich
Schule,
sagen?
Eine Schule in freier Trägerschaft, wir sind keine öffentliche Schule, wir sind aber eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Insofern können Sie Ihre Schulpflicht erfüllen, wie an jeder anderen öffentlichen Schule.
Aber da bewerbe ich mich für.
Also klar ist, dass wir als private Schule ja ein Vertragsverhältnis mit den Eltern eingehen müssen. Das müssen ja auch was bezahlen dafür. Das ist nicht.
Also da kommen wir gleich noch zu.
Schule ist nicht öffentlich, also private Schule ist nicht auskömmlich öffentlich finanziert. Muss man vielleicht auch nicht machen. Insofern müssen wir ja Verträge schließen.
Klar. Und
wir haben das Primat der Vertragsfreiheit. Das heißt, ich kann mir überlegen, mit welcher Familie und mit welchem Kind ich einen Erziehungsvertrag machen möchte und vielleicht mit welchem auch nicht.
Also man kann sich hier melden. Mensch, ich würde sehr gerne, dass mein Kind hier unterrichtet wird.
Das geht.
Das geht. Und euch, Ihnen obliegt die Entscheidung, jo, kann losgehen oder eben nicht.
Ja.
Dann wird erstmal möglicherweise geguckt nach, ab wann? Geht das schon bei der Grundschule los?
Ja. Also die Grundschule, da wird, also klar, wenn sie den also schulpflichtig werden, die Kinder mit 6 Jahren, dann können sie hier in die Grundschule gehen. Dann muss man sich in der Tat bewerben.
Ja.
Dann gibt es mit jedem Kind ein individuelles Gespräch, eben auch, um das ein bisschen einzuschätzen.
Ja.
Und dann ist ein bisschen die Kunst, halt so eine Gruppe auch gut zusammenzustellen. Also dass man eben sagt, man hat ungefähr gleich viele Mädchen, gleich viele Jungs, man hat ein paar von den Kindern, die man so kennenlernt, die wirklich auch so nach außen gehen. Und man hat auch ein paar Stille, die dabei sind.
Sicher.
Das ist eigentlich die Kunst, weil das am Ende eine Gruppe und das gemeinsame Lernen so lebendig macht. Wenn man eben, ich könnte ja auch nur lauter ganz brave Kinder in dieser Schule haben. Ja, das ist langweilig, da lernen die auch nichts. Also wir müssen schon dafür sorgen, dass es einen guten Mix gibt, am Ende die Gesellschaft wiederzuspiegeln.
Ja.
Und dann lernen die Kinder mit diesen verschiedenen Rollen und verschiedenen Menschentypen ja auch gut umzugehen.
Wenn wir mal von 500 Schülern, um es einfach zu vereinfachen, sprechen. Wie hoch ist die Nachfrage da? Haben Sie wirklich das Privileg, aussuchen zu können? Ja, nein? Oder letztendlich muss das ja auch alles finanziert werden. Müssen Sie sagen, gut, den müssen wir jetzt doch noch mitnehmen. Wie ist da die Nachfrage?
Also die Schule ist jetzt ausgebucht, das ist etwa die Kapazität, die wir auch haben. Wir sind im Bereich der Tagesschule tatsächlich übernachgefragt, also da können wir nicht alle Kinder aufnehmen. Das liegt ein bisschen daran, dass wir sagen, pro Jahrgang sollen es nicht mehr als 15 Tagesschüler sein in oberen Jahrgängen.
Ja.
Wir haben so einen Jahrgang, endet am Ende mit guten 100 Schülern, die eben hier Abitur oder IB machen und etwa 15 davon sind dann eben Tagesschüler. Wir wollen also, dass in der Oberstufe das Internat mit allen Vorteilen der Erziehung, des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, kommen wir vielleicht nochmal drauf, dass das wirklich im Vordergrund steht. Und deshalb ist die Anzahl der Tagesschüler pro Jahrgang auf 15 limitiert.
Ja.
So, da haben wir mehr Nachfrage, als wir Plätze haben. Und das Internat mit den 320 Plätzen ist etwa ausgebucht. Ich habe etwa diese Anzahl von Betten. Da ist es aber auch nicht so, dass wir da jetzt jedes Jahr 100 ablehnen müssten. Also das ist ungefähr die 100, die wir abgeben, weil sie Abschluss machen. Das sind eben die, die wir auch wieder aufnehmen.
Darf man ja nicht vergessen, wenn man in einem Internat lebt, ist man nicht zu Hause. Man ist weit weg teilweise von zu Hause.
Sehr weit weg,
und auch nicht nur mal eine Woche, sondern der Großteil des Jahres. Deswegen.
Also wir können, wenn Sie mal nochmal eine Zahl, wir haben etwa 60 junge Menschen, deren Eltern aktuell im Ausland leben.
Okay.
So, das heißt, die können auch nicht mal für ein Wochenende nach Hause.
Nee.
Die würden typischerweise für die Ferien nach Hause gehen, aber wir haben auch, selbst die Herbst- und die Osterferien, gibt es hier ein Grundprogramm. Das heißt, wir haben auch Schüler, die tatsächlich nur in den Weihnachtsferien und nur in den Sommerferien zu Hause sind. Da machen wir zu, da gibt es kein Angebot.
So ein bisschen plakativ oder ein bisschen verständlicherweise ähnlich wie in Hogwarts.
Ja, kann man so sehen.
Oder?
Ja, na klar.
Ja.
Also die Jane Rowling, die diese wunderschöne Bücher geschrieben hat.
Die war mal hier und dachte dann, so.
Nein, die war nicht hier leider, glaube ich jedenfalls nicht.
Ich glaube, als sie die Idee hatte, Harry Potter zu schreiben, hatte sie auch nicht die Mittel, die liquiden Mittel,
hierher zu kommen.
Ja, mittlerweile schon.
Wahrscheinlich, ja. Aber die hat natürlich, das ist ja, also die kennt natürlich die englische Internatsszene und die ist ja viel, viel größer als die deutsche Internatslandschaft ist.
Ja.
Und am Ende sind die Internate alle ähnlich aufgebaut. Das heißt, also die Dinge, die Jane Rowling bei Harry Potter beschreibt, also die Häuser, die es da gibt und die Hauseltern, die es gibt und die Krankenstation und auch den Dumbledore im Übrigen, den gibt es ja da auch als Figur. Das finden sie ja alles hier wieder. Der Dumbledore, hier bin ich, das ist, haben Sie verstanden?
Guck mal, jetzt habe ich schon mal einen wunderbaren Titel.
Übrigens, für mich ist das positiv, weil die Dumbledore-Figur eine relativ positiv besetzte Figur bei.
Wäre für mich absolut positiv.
Also,
absolut.
Also ich habe Glück, ich bekomme da ein bisschen Lorbeeren aus Harry Potter ab.
So, genau. In Harry Potter, wenn wir da mal kurz bleiben wollen, haben die verschiedenen Häuser auch ihre eigene Kluft. eine Schuluniform, die gibt es hier ja so nicht. Ich bin eben, durfte eben mal rumlaufen, ein bisschen was sehen. Die laufen ja wirklich so rum, wie sie auch in der Stadt rumlaufen würden. Also jeder so, wie er mag.
Ja. Ja. Das ist tatsächlich so, wir erwarten eine angemessene Bekleidung, also es ist nicht völlig regellos.
Ja.
Aber angemessen ist ein Unterschied, ob sie eben vom Sport kommen oder ob sie zum Mittagessen gehen oder ob sie eine Prüfung haben oder
so. Also ich glaube, ich habe niemanden mit Jogginghose gesehen.
Nein, das würden sie nicht sehen, das würden wir auch nicht tolerieren. Nee. Das wollen wir nicht haben. Also angemessene Kleidung heißt, wir gehen hier, versuchen hier wertschätzend, respektvoll miteinander umzugehen und dazu gehört auch, dass ich mich entsprechend kleide.
Ja, gut.
Das ist klar. Dann, aber Schuluniform, das vielleicht nochmal zu sagen, weil das ganz interessant ist.
Ich habe ja einen Pulli.
Es gibt einen Schulpullover,
ja.
Aber das ist keine Uniform. Warum nicht? Weil die Geschichte dieser Schule mit der Gründung direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und der besonderen Bedeutung auch der Familie Schleswig-Holstein, da war klar, man wollte nie wieder ein deutsches Kind in eine Uniform stecken.
Ja.
So, und deshalb wird in dieser Schule mit Sicherheit keine Schuluniform eingeführt werden. Das wollte man nicht.
Nachvollziehbar.
Ja. Aber es gibt diesen schönen Schulpullover. Jawohl. Das ist ein Pullover, ein blauer Pullover mit einem roten Kragen, der sich ganz gut trägt. Der ist warm, den kann man also anziehen, wenn es kalt ist. Der ist aber auch ordentlich, den kann man also auch im Speisesaal anziehen.
Ja.
So, das ist so ein bisschen so ein Repräsentationskleidungsstück, könnte man sagen, nicht als Uniform.
Ja.
Aber symbolisiert so ein bisschen die Gemeinschaft, die zugehört.
Immer
Montag ist unser Schulpullover-Tag. Das heißt, wer möchte, ist eingeladen, am Montag den Schulpullover zu tragen.
Und nach bestehender, das ist ja keine Probezeit, aber nach 3 Monaten, wenn man hier ist, erhält man symbolisch so einen Pullover, richtig? Ja,
er wird verliehen.
Er wird verliehen.
Sogar. Er wird verliehen.
Ja.
Das hat ein bisschen was, also die Frage ist ja, wie wird man eigentlich Teil einer Gemeinschaft? Und das können sich unterschiedliche Gemeinschaftsformen vorstellen. In Deutschland übrigens bekommen sie zuerst mal die Steueridentifikationsnummer. Dann sind sie Teil der Gemeinschaft in Deutschland. Das kann man machen.
Bevor du den Namen erhältst.
Genau. Das kommt zuerst. So, die Losenlunder Gemeinschaft, die sich als Wertegemeinschaft versteht, hat verschiedene Elemente dieser Aufnahme in diese Gemeinschaft, um die Bedeutung klarzumachen und um dem jungen Menschen auch zu sagen, okay, du bist hier willkommen, du hast hier viele Möglichkeiten der Entfaltung deiner Potenziale, aber du hast Pflichten in der Gemeinschaft. Ja. Und das gehört beides zusammen. Sie können nicht Rechte ohne Pflichten in der Gemeinschaft haben. So, und da gehört zum Beispiel die Taufe dazu. Also schon nach 2 Wochen, wenn Sie hier ankommen, dann werden Sie ganz in einem ganz schönen Zeremoniell mit einem Becher Schleiwasser von 2 Schülern, die als Landgraf Karl von Hessen und die Luise, deshalb heißt es ja Luisenlund, über die Schlei mit dem Boot angefahren kommen, wenn sie mit einem Becher Wasser getauft. Und dann sind sie, wie im katholischen Sinne oder im christlichen Sinne auch, dann sind sie getauft. Sie sind also Teil dieser Gemeinschaft. Und nach 3 Monaten Probezeit bekommen sie deinen Schulpullover und dann endet auch sozusagen diese Aufnahmephase. Ja. Und dann sind sie richtig Losenlunder.
Dann ist man angekommen.
Dann sind sie Lunder, sagen die.
So, jetzt, wenn man als Außenstehender, in der Region Lebender, dass man mitbekommt, diese Zeremonie mit dem Weihwasser aus der Schlei, dann kann man ja doch schnell denken, so, die da in Luisenlund, das ist ja eine ganz andere Welt. Kann man denken, wenn man nur das sieht. Ich war jetzt heute hier, dem ist nicht so. Das ist ganz normal. Aber das ist möglicherweise ein Eindruck, der erweckt wird. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über die Bedeutung in der Region von Luisenlund sprechen, die Akzeptanz möglicherweise auch und ob man dann auch was tun möchte, um dieses Image möglicherweise, das möglicherweise auch fälschlich ist, ob man da was gegen tun möchte und wie man das auch tun kann. Dazu müssen wir aber auch über die Menschen sprechen, die hier Schülerinnen und Schüler sind. Mhm. Können Sie so grob mal sagen, wer ist hier eigentlich Schüler? Wer kann hier Schüler sein?
Also ich glaube, jetzt muss man nochmal unterscheiden zwischen den Tagesschülern und den Internatsschülern.
Dann sagen wir mal, gehen wir aufs Internat.
Internat.
Tagesschüler haben wir festgestellt, kann theoretisch jeder mit einem gewissen finanziellen Background, der bis 3 zählen kann.
Ja, jein. Also in der Grundschule muss er noch nicht mal bis 3 zählen können, da soll er es ja lernen.
Ja, genau.
Aber im Gymnasium oder zur Aufnahme der 5. Klasse oder auch später würden wir darauf achten, bei der Aufnahme ist eines DGTN, glauben wir, dass dieser Schüler genug akademisches Potenzial hat, dass sie hier das Abitur mit den Möglichkeiten, die wir haben, bestehen können.
Ja.
Und nachdem wir das seit über 70 Jahren machen, haben wir eine gewisse Erfahrung, wann das klappen kann und wann nicht.
Ja.
Wir liegen nicht immer richtig. Also es gibt auch hier jedes Jahr mal einen Schüler, der irgendwie das Abitur am Ende nicht besteht als Prüfung.
Aber wie ist die Durchfallquote hier?
Ja, Quote weiß ich gar nicht. Ich habe es jedes Jahr 1 bis 2, die das Abitur am Ende die Prüfung nicht schaffen.
Okay, das ist überschaubar.
Das ist aber meistens dann auch nicht überraschend sozusagen. Also es ist selten, dass irgendwie, wo man dann eben sagt, ja komm, probier es trotzdem, du hast eine Chance, es zu erreichen und wenn es dann am Ende nicht klappt, dann ist man sich auch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Aber es ist dann meistens nicht völlig überraschend, dass es nicht klappt.
Ja.
Und das Gute am Schleswig-Holstein-Schulsystem übrigens ist, dass sie nach der, also jetzt momentan nach der 11. Klasse ja auch die Fachhochschulreife de facto mitnehmen.
Stimmt.
So, das heißt, sie fallen nicht ins Bodenlose, sondern sie können an den Hochschulen, an den alten Fachhochschulen, können sie genauso studieren oder sie gehen eh in eine Ausbildung. Wenn sie nicht, also wenn sie, sagen wir, das Abitur nicht schaffen heute in Deutschland, dann ist vielleicht ein echtes Universitätsstudium auch nicht der richtige nächste Schritt für sie.
Wahrscheinlich nicht.
So.
Wird ja nicht leichter.
Und dann kann man mit der Fachhochschulreife oder Hochschulreife kann man eben an der Fachhochschule studieren, was ja in der Regel ein bisschen praxisnäher Ausbildung ist. Also das ist in Schleswig-Holstein gut gelöst.
Gut, dann lass uns mal den Fokus legen auf die Schülerinnen und Schüler, die hier im Internat sind, die hier in Luisenlund leben.
Ja. Also die Frage ist erstmal, wann kommen die? Wir nehmen im Internat auf frühestens zum 8. Jahrgang.
Ja.
So, das ist so mit etwa 13. So. Die meisten kommen zum 9. oder 10. Jahrgang zu uns. Das heißt, die sind dann 3, 4 oder 5 Jahre im Internat. Also das heißt, Internatszeit ist heute nicht mehr 9 Jahre, das war früher eher so. Die Internatszeit ist meistens für die Oberstufe ein Teil der Mittelstufe, noch ein Teil der Oberstufe. So, wo kommen die her? Naja, wirklich, also sagen wir, etwa die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler, die wir haben, kommen, wenn sie einen Radius um Luisenlund machen, mit einer Anreise von kleiner 2 Stunden.
Okay, Hamburger
Speckgürtel. Das ist also ganz Schleswig-Holstein plus Gesamt-Hamburg. Das ist so etwa die Hälfte der Schülerzahl. So, und das ist auch nicht so schlecht. Also, wenn ich Eltern wäre, würde ich das auch gut finden.
Ja.
Weil man sagen kann, gut, wenn das Kind kann doch mal erkältet sein und dann kann es ja auch mal nach Hause kommen.
Sicher.
Aber es ist weit genug weg, als dass man irgendwie als Helikoptermama jeden Tag wieder dabei sein kann. Also, das ist schon ganz gut. So. Die Frage ist, wann kommen die?
Sicherlich auch, wenn ich an meine Mutter denke.
Ja. Ja, aber hier gar nicht so oft eigentlich. Das haben die Leute sich ja vorher überlegt, ob sie das wollen oder nicht. Sonst wären sie ja nicht hier. Also, das heißt, so die ganz echten Helikoptereltern haben wir eigentlich nicht. Wir haben manche, die, so, wenn man so aus dem Nähkästchen plaudert, die manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen haben, offensichtlich, dass sie jetzt doch die Kinder ganz schön weit weggebracht haben, die dann schon mal, gerade in der Anfangszeit, doch häufig anrufen und sich dann bei mir immer beschweren, dass die Kinder sich bei denen nicht melden. Also, ja, die haben keine Zeit, die haben hier so viel zu tun, genau, so viele Freunde gefunden, die haben keine Zeit, jetzt jeden Tag bei Mama anzurufen und sagen, Mama, es geht mir gut. Die gehen so von aus, wenn die sich nicht melden, dann geht es denen gut. Die rufen in der Regel dann an, wenn sie mit was nicht
einverstanden sind. Haben oder
dann,
Ärger.
Dann stimmt. Kommen sie schon.
Aber stimmt,
so. Und wir sagen manchmal ein bisschen spaßhaft, Internat ist eigentlich dann interessant, wenn die Eltern anfangen, zu Hause kompliziert zu werden.
Ja.
So, und das ist typischerweise mit 13, 14, 15 der Fall. Ja. Gott sei Dank, weil das ist ja die Phase, wo sie sich als Kind aus dieser symbiotischen, engen Eltern-Kind-Beziehung, die sie ja brauchen als Kind, sonst haben sie keine Überlebenschance. Sie müssen sich aber lösen, wenn sie eine eigene Persönlichkeit entwickeln wollen. Das heißt, sie müssen als junger Mensch sich von den Eltern ablösen. Und dieser Prozess ist je nach Pubertätslage und Typ mehr oder minder schmerzhaft. Und das ist das, was wir ein bisschen spaßhaft sagen, dann, wenn die Eltern anfangen, zu Hause peinlich und kompliziert zu werden. Dann ist Internat eine gute Alternative. In den allermeisten Fällen geht die Initiative für Internat vom Kind aus. Wir haben ganz selten, heute ist früher ganz anders gewesen, wir haben heute ganz selten Familien, wo die Eltern kommen und sagen, wir wollen, dass unser Kind aufs Internat geht. Meistens kommen die Familien, das Kind sagt, ich möchte gerne aufs Internat gehen.
Also ich wusste mit 13 nicht, was ein Internat ist.
Nee, das ist heute anders. Aber heute gibt es Harry Potter schon.
Ja, genau, sowas will ich auch haben. Mhm. Ja, gibt es sowas. Mhm. Ja, Dumbledore gibt es. Okay, das ist ja schon mal, okay.
Ja. Also das ist so die, vielleicht so eine Grundgemengelage. Und jetzt gibt es aber natürlich schon verschiedene Prägungen. Es gibt Familien, wo seit vielen Generationen die Kinder im Internat gewesen sind. Das ist, also wenn Sie mal nochmal 100 Jahre zurückdenken, da war die Mobilität, die Individualmobilität nicht so hoch und es gab auch nicht an jeder Ecke ein Gymnasium, ehrlicherweise. Also wenn Sie eine höhere Schulbildung wollten, dann mussten Sie ins Internat gehen. Bis heute übrigens ist es in der beruflichen Bildung völlig normal, dass es Berufsschulen gibt, die ein Internat haben. Also wenn Sie in Schleswig-Holstein Optiker werden wollen, dann gehen Sie nach Plön. Das ist die einzige Berufsschule für Optiker in Schleswig-Holstein. Natürlich haben die ein Internat.
Ja.
Also völlig normal. So. Ja. Es ist eher ein bisschen untypisch im allgemeinbildenden Schulwesen in Deutschland, das ist einfach nicht so verbreitet. Es gibt nicht so viele Internate in Deutschland. Das ist in anderen Ländern nochmal ganz anders. So, das heißt, wir haben die Familien, die traditionell über viele Generationen ihre, ich würde sagen, vielleicht 15%. So, das ist, da kennt man die Familien auch. Da waren zum Teil schon die Eltern, manchmal schon die Großeltern hier, die kommen die Kinder wieder. So. Dann haben wir einen relativ hohen Anteil an Familien, die eine hohe Mobilität haben. Also Beispiel, gerade jetzt gehabt, der Vater ist bei Volkswagen im Vertrieb, wird jetzt nach China versetzt für 3 Jahre. Nimmt die Frau mit, aber nicht die Kinder, weil die Kinder sind schon in der 8. Klasse des Gymnasiums hier. Und er sagt, wo soll ich die denn jetzt in China da in meine Werke in die Schule schicken? Also die sollen im deutschen System bleiben, im deutschen Bildungssystem bleiben, weil der Vater ja auch nicht genau weiß, ist er da 2 oder 3 oder vielleicht 4 Jahre, das ist manchmal schwer planbar. Und dann ist Internat eine ganz gute Möglichkeit. Manchmal übrigens co-unterstützt dann vom Unternehmen. Das ist ja auch für das Unternehmen eine gute Idee, wenn die Kinder gut aufgewachsen sind. Und manchmal übrigens besuchen dann nicht die Kinder die Eltern, sondern die Eltern besuchen die Kinder hier. Und dann treffen die sich hier irgendwie in Schleswig und machen gemeinsames Wochenende. Und dann fliegen die Eltern wieder zurück nach Abu Dhabi oder wo sie halt sonst arbeiten, keine Ahnung. Wir haben Diplomatenkinder, die eben auch, wo es auch diese hohe Mobilität gibt, wo die Familien sagen, unser Stammsitz bleibt Deutschland, die Kinder sollen im deutschen Bildungswesen auch groß werden sozusagen, aber die Eltern sind eben mobil und alle 2 bis 3 Jahre leben die wirklich dann woanders. So, das ist so eine große Gruppe. Dann haben wir Gruppen an Kindern, wo die familiäre Situation eine schwierige ist zu Hause. Also ich mache mal ein Beispiel.
Ja, bitte.
Also wir haben die Kernfamilie, die ist auseinandergegangen. Das Kind war vielleicht noch sehr klein. Der Vater hat neu geheiratet, neue Familie mit Kindern. Die Mutter hat neu geheiratet, neue Familie mit Kindern. Da ist das Ursprungskind dann manchmal ein bisschen über.
Ja.
So, und dann ist es, manchmal kann eine gute Idee sein zu sagen, gib diesem Kind nochmal ein weiteres Zuhause, neben dem bei Papa in dessen Familie und bei Mama in dessen Familie, dass das Kind auch was Eigenes hat, wo es sein darf. Darum heißen die Mitarbeiter im Internat bei uns ja Hauseltern. Das ist nicht der Ersatz für die Eltern gibt es ja in unserem Fall noch.
Ja.
Aber es sind im besten Patchwork-Jargon, wenn Sie sprechen, sind vielleicht Bonuseltern, die das Kind eigentlich nochmal geschenkt bekommt als weitere Bezugsperson zu den eigenen leiblichen Eltern.
Ja.
Also auch das ist eine Gruppe. Leistungsmäßig haben wir eigentlich 2 Extreme. Das können Sie an meinem Abiturschnitt sehen.
Also
der Abiturschnitt oder die Abiturverteilung, die Verteilung der Abiturnoten in Lusen-Lund ist völlig untypisch.
Okay.
An jedem normalen Gymnasium, das ich kenne, haben Sie eine gaußsche Glockenverteilung. Was heißt das? Naja, Sie haben relativ wenig Schüler, die irgendwie eine 3,4 oder 3,3 Abitur haben, relativ schlecht. Und Sie haben ja wenig Schüler, die ein 1,0 Abitur haben. Und dann haben Sie irgendwie so einen Bauch in der Mitte, so bei 2,2, 2,3, so eine typische Abiturnote. In Lusen-Lund ist das nicht ein Bauch, sondern ein Doppelhöcker. Das heißt, wir haben etwa die Hälfte der Schüler, die wirklich ein sehr, sehr gutes Abitur machen, also 1,3 bis 1,6 oder so, wirklich ein gutes Abitur. Und wir haben die andere Hälfte der Schüler, die wirklich da um die 3,0 rum dann arbeiten.
Also hier gibt es kein Durchschnitt.
Wir haben wenig Mittelmaß.
Okay.
Wenig Mittelmaß.
Okay. Ich bin überrascht über den zweiten Höcker, über den, der sich mit 3,3, 3,5 hier durchschlägt. Hätte ich jetzt mit meiner Naivität nicht gedacht. Ich hätte gedacht, auch hier sind hauptsächlich Hochbegabte.
Nein, das ist nicht so.
Nee.
Also wir haben einen Teil, das ist vor allem das Plus-Min-Programm, auch im IB, auch im Gymnasium gibt es Kinder, die sehr begabt sind. Das ist die eine Hälfte, die eben wirklich ein sehr gutes Abitur macht, die auch von den Bedingungen, die wir hier eben haben, diese personalisierte Ansatz von Bildung und Lehren und Lernen, wirklich echt, echt toll profitieren können.
Ja.
Wir haben aber auch eine andere Gruppe und sehen Sie, also wir haben viele sehr gute Schulen in Deutschland und wir haben manche, die sich mühen. So, und wenn Sie jetzt Pech haben als Kind und Sie sind auf einer Schule, die sich wirklich müht, und dann haben Sie noch Pech mit Ihrer Peer Group und Sie sind ein introvertierter Junge, dann haben Sie möglicherweise 7 oder 8 Schuljahre hinter sich und das ist keine besonders glückliche Phase in Ihrem Leben. So, und möglicherweise, weil Sie sehr introvertiert sind, trauen Sie sich auch nicht, in so einer Klassen-Peer Group irgendwie rauszukommen. Das heißt, die Lehrer ignorieren Sie im Wesentlichen.
Ja.
Sie bekommen auch schlechte Noten. Ob Sie das verdient haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es kann oder es gibt schon eine ganze Reihe Kinder, die im öffentlichen Schulwesen wirklich keine gute Zeit haben. So, und wenn die Kinder dann auf die Idee mit Internat kommen und ehrlicherweise die Finanzmittel der Eltern das ermöglichen würden, dann ist das für diese Kinder ein echter großer Befreiungsschlag, einfach nochmal Schule positiv besetzt wahrnehmen zu dürfen und eigenes Lernen auch fürs spätere Leben irgendwie als positive Erfahrung abzuspeichern. Das sind aber die, die schon 9 oder 10 Jahre Bildungskarriere hinter sich haben. Ja, Wunder können wir nicht.
Nein.
So, also insofern werden die jetzt, wenn sie bisher mit 3ern und 4ern kommen, die werden nicht beim 1,0 Abitur landen. Aber sie können, auch die können von den Rahmenbedingungen natürlich exzellent profitieren, dass wir natürlich eine deutlich höhere Betreuungsquote haben.
Das Potenzial
haben,
also kann das auch Potenzial,
ja, das Potenzial,
werden. Ganz da genau. Haben wir es wieder.
Das können wir, das können wir wirklich.
Mhm.
Und dann machen die ein solides Abitur und können dann ja immer noch entscheiden, wie ihr weiterer Weg gehen soll.
Sie haben jetzt dankenswerterweise die finanziellen Rahmenbedingungen der Eltern angesprochen. Hätte ich auch noch getan, weil das ist das nächste, die nächste Wahrnehmung, die man hat. Meine erste fälschliche Wahrnehmung war, dass hier nur Hochbegabte sind. Damit haben wir schon mal aufgeräumt. Die zweite Wahrnehmung, die zweite Vermutung, und das liegt ja auch nahe, ist, dass hier hauptsächlich Kinder reicher, vermögender Eltern sind. Ich weiß, von den 320, 40 Internatsschülern ist ungefähr ein Drittel via Stipendium hier. Dennoch, der Großteil zahlt es aus eigener Kasse.
Ja.
Das war richtig recherchiert?
Das ist so.
Ja, guck mal, endlich mal. Gut, das ist so.
Das ist so.
Die 2 Drittel, die hier, bei denen die Eltern das aus der Portokasse zahlen, nicht immer, teilweise.
Also ich glaube, die Portokasse ist selten. Also
ist
ich glaube,
das so?
Dass wir schon viele Eltern haben, die Gebühren hier bezahlen können, die sich
Wovon
aber
sprechen
dann...
Wir? Von welchen Gebühren sprechen wir? Wie hoch sind diese?
Also wenn Sie, die unterschiedlichen Programme haben ein bisschen unterschiedliche Preisschilder, aber ungefähr kostet ein Internat voll all-inclusive das ganze Jahr mit allem, was dazugehört, kostet etwa 50.000 Euro.
In 50.000 Euro sind, wären Vollbetreuung für 365 Tage drin.
Ja.
Man lebt hier, man isst hier, man lernt hier,
jawohl,
man liebt hier, man...
Alle Freizeitaktivitäten, Sportarten.
Alles inklusive.
Alles inklusive.
Das hört sich natürlich im ersten Moment nach sehr, sehr, sehr viel Geld
an. Das ist ja auch sehr viel Geld. Ja,
keine Frage. Mhm. Aber es wird ja auch was geboten.
Ja, das glauben wir. Also sagen wir so, die Stiftung Losen-Lund ist eine gemeinnützige Stiftung. Was heißt das? Wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht. Es gibt niemand, der in dieser Schule einen Gewinn macht. Ich bekomme ein Gehalt bezahlt, da könnte höher sein, finde ich, aber es ist ein faires Gehalt und die Mitarbeiter
werden auch bezahlt. Kann man das einsehen? Kann man ihr Gehalt einsehen?
Ich glaube nicht. Es ist individuell, nein, ich bin zufrieden, Gottes Willen. Es geht mir gut und ich bin
völlig alles in Ordnung.
Aber also das heißt, es gibt keinen Gewinn. Das heißt, die Kalkulation, die wir machen, ist, wir nehmen alle Kosten, die entstehen, um ein Internat auf dem Niveau, das wir eben für uns festgelegt haben, zu betreiben. Das teilen wir durch 320 Kinder und dann kommt raus 50.000 Euro pro Kind und Jahr, was zu bezahlen ist. Das sind einfach die Kosten umgelegt auf die Kinder, die hier sind.
Und das fällt mir, ich hörte schon, oder sagten Sie, wiederholten Sie auch nochmal, keine Gewinnabsicht steckt irgendwie dahinter?
Keine, nein, überhaupt keine.
Dann, welche weiteren Finanzierungsmöglichkeiten hat denn Luisenlund? Ja, die 320 Schülerinnen und Schüler im Internat zahlen viel Kohle, beziehungsweise die Eltern. Aber das ist auch irgendwann aufgebraucht. Wenn man sich mal das riesige Areal anschaut, wenn man sich die Gebäude hier anguckt, wenn man sich die Neubauten anschaut, wenn man weiß, 100 Menschen sind hier, glaube ich, fest angestellt.
Ja, 200 ehrlicherweise. Die Stiftung löst halt 200 Mitarbeiter.
200, mhm. Dann ist das Geld ziemlich schnell weg.
Klar.
Was sind weitere Möglichkeiten für Sie, für euch Geld zu bekommen?
Keine. Also, gibt natürlich viele Varianten. Also das Erste ist, muss man fairerweise vielleicht auch sagen, also wir nehmen dem Staat ja Kinder ab, die wir in der Privatschule haben, die sonst in der öffentlichen Schule fällt, für die muss der Staat jetzt erstmal keine Lehrer bereitstellen. Deshalb gibt es eine staatliche Ersatzschulfinanzierung, die bekommen wir auch. Das ist in der Größenordnung.
Also pro Schüler gibt es da einen Zuschuss?
Das sind etwa 5.000 Euro pro Jahr an Schüler.
Okay.
So, das ist das, was der
pro
Staat.
Schüler.
Pro Schüler.
Ja, da kommt ja auch schon mal wieder was
zusammen. 5.000 Euro.
Okay.
Mhm. Ja, das kommt aber on top, ne, zu diesen 50.000 dazu dann.
Also, ja, ja.
So.
Genau.
Was wir versuchen immer wieder ist, Menschen zu überzeugen, und zu inspirieren, dass wir hier eine gute Arbeit machen und dass es sich lohnt, an einem besonderen Ort, der Losen-Lund mal ist, zu zeigen, wie Bildung für die Zukunft vielleicht gelingen kann. Und das sind dann Menschen, die auch mal eine Spende machen würden für verschiedene Aktivitäten, die wir machen, die sich beteiligen an Bauvorhaben. Das sind häufig ehemalige Schüler, die sagen, ich hatte hier eine gute Zeit, mir hat das echt viel mitgegeben, ich möchte ein bisschen was zurückgeben. Das gelingt schon. Und ansonsten arbeiten wie wir ein Sozialunternehmen auch. Wir nehmen einen Kredit bei der Bank auf und müssen den halt dann in den Folgejahren zurückbezahlen, wenn wir so große Neubauten machen wie jetzt gerade.
Ja.
Und wir haben, fairerweise kann man auch sagen, wir haben ein bisschen Erträge aus der Land- und Forstwirtschaft.
Ja.
Das sind so etwa 50.000 Euro im Jahr insgesamt.
Alles aber dennoch überschaubar.
Das sind überschaubare Einnahmen. Also das, nein, das ist schon so.
Ich beziehe mich in der Frage. Ich hab gerade im Spiegel einen Artikel gelesen von der Harvard School, was die für ein riesiges Vermögen in der Hinterhand haben.
Ja.
Und natürlich kann man Harvard jetzt nicht mit Luisenlund direkt vergleichen.
Nein.
Aber da sprechen wir von Milliardenbeträgen, die da im Hintergrund sind.
Ja, das haben wir nicht.
Das herrscht hier nicht vor. Aber es geht natürlich auch darum, Menschen.
Aber ich kann Ihnen sagen, vielleicht das Anekdote, was ganz nett ist. Ich sagte ja vorhin, der Karl von Hessen, der Losen-Lund so ausgebaut hat, war Freimaurer.
Ja.
Und die Freimaurer hatten ja immer im Sinn, das Unedle zum Edlen zu machen. Also zum Beispiel aus Bleigold zu machen. Und in diesem Freimaurerturm, der hier auf dem Gelände, der stand hier wirklich, gab es einen Keller, der ein echtes Alchemielabor war. Also tatsächlich ist in Losen-Lund der erste verbürgte Ort in Schleswig-Holstein, wo chemische Forschung gemacht wurde. Ist hier passiert auf diesem Gelände.
Ja. So.
Jetzt sagen wir im Nachhinein, also offensichtlich ist es nicht gelungen, aus Blei Gold zu machen, sonst wären wir heute keine Schule. Also haben wir nicht geschafft, also müssen wir unser Geld, das wir eben so ausgeben, irgendwie auch wieder einnehmen. Nein, wir haben, also was uns gehört, und das ist eben, sagen wir, sicherlich die Großtat gewesen der Familie zu Schleswig-Holstein nach dem Krieg, die eben dieses Gesamtareal Losen-Lund abgegeben haben aus dem eigenen Besitz und eben diese Stiftung überführt haben, wo sie sagten, das ist vielleicht der Beitrag, den wir als Familie Schleswig-Holstein leisten können, um diesem Land irgendwie zu helfen, wieder auf die Sprünge zu kommen. Das ist schon so eine Stiftung zu errichten, ist schon, man gibt da wirklich viel eigenes Eigentum ab. Das gehört jetzt der Stiftung. Mhm. Also wir haben Vermögen, aber kein Geld. Und um dieses Vermögen zu erhalten, ehrlicherweise brauche ich ja Geld, weshalb wir diese Schule machen, die natürlich auch dazu dient, dass alles, was Sie hier historisch sind, ja auch zu erhalten. Und das tun wir in Abstimmung mit dem Denkmalschutz Übrigens auch mit dem Naturschutz an vielen Stellen hier in guter Zusammenarbeit.
Sie sprachen gerade, und ich sprach auch die Neubauten an, die gerade entstehen und auch fertig geworden sind. Das, der Akazienring, der wurde sogar ausgezeichnet für ein ganz herausragendes architektonisches Werk.
Weiß geworden.
Mhm. Absolut. Auch die Neubauten, wo jetzt bald Schule stattfinden wird und jetzt auch schon stattfindet, das wird, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Haufen Geld gekostet haben. Wie wurde sowas finanziert?
Also wir haben das...
Aber auch zur Bank, genau. Mensch, wir wollen also was bauen, habt ihr noch einen Kredit für uns?
Wir haben Glück und die Fördersparkasse, also unsere Hausbank, ist da ein großartiger Partner.
Ja.
Und zu denen sind wir gegangen und gesagt, wir gucken mal, wir zeigen, was wir vorhaben. Mhm. Die haben geglaubt, dass, also wir glauben an dieses Modell, was wir haben und glauben auch an diese Strahlkraft dieser Stiftung. Mhm. Und wir haben eine etwa 80% Fremdfinanzierung bei diesen Neubauten gemacht und etwa 20% haben wir durch Eigenmittel dargestellt.
Mhm. Okay. Dann möchte ich mit Ihnen noch einmal über das ein Drittel der Internatsschülerinnen und Schüler sprechen, die via Stipendium hier sind. Mhm. Ist das immer ein Vollstipendium?
Nein,
ist das nie. Anteilig?
Ja, also man muss auch sagen, Stipendium ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort. Wir haben, das ist vor allem das Plus-Mint-Programm, wo wir das machen. Es gibt auch echte Stipendien, haben wir auch.
Also das Plus-Mint-Programm ist für Naturwissenschaften, für Begabte.
Ganz genau. Mhm. Und zwar, ja, und zwar für Top, also Top-Talente.
Also richtig Begabte.
Also das einfachste Bild, und haben Sie es verstanden, was wir machen, ist, wir vergleichen das mit dem Fußball, auch wenn wir das letzte Länderspiel vielleicht besser nicht hätten anschauen sollen.
Alle letzten nicht.
Egal, alle letzten nicht. Aber die Grundidee des Sport allgemein, übrigens Musik auch, ist ja, dass man eine Talentförderpyramide aufbaut. Sie haben die Bolzplätze, die große Breite, sie haben Stützpunkte, sie haben Kader und am Ende spielen sie halt in so einem Nachwuchsleistungszentrum.
Ja.
Das heißt, wenn Sie mit 14 Top-Talent im Fußball sind, dann können Sie zu Bayern München gehen oder zu Schalke oder zu Holstein Kiel oder zum HSV gehen. Das heißt, Sie bekommen in einer neuen Peer Group mit lauter Top-Talent bekommen Sie eine exzellente Förderung.
Okay,
das sind übrigens immer Internate. Der HSV hat selbstverständlich Internate.
Sicher.
Kiel jetzt natürlich, nicht, die haben aber Familien, wo die Kinder unterkommen können. Bayern München hat natürlich ein großes Fußballinternat, weil ja klar ist, dass nicht zufällig alle Top-Talente in München, die da spielen, jetzt zufällig in München wohnen. Das ist einfach nicht so.
Mhm.
So, und in dieser Logik haben wir gesagt, wenn du mit 14 in Deutschland top in Mathe bist, was machst du denn da? Dann bist du in der Klasse mit den anderen 28 Pappnasen, die kein Interesse an Mathematik haben. Das ist ganz schön dunkel.
Sicher, du fühlst dich nicht wohl, die anderen fühlen sich in deiner Gegenwart nicht wohl und man kann das Potenzial, glaube ich, nicht großartig entfalten.
Nein, und du bist immer mit Schlechtern zusammen.
So, das die Idee ist, das klingt so drass, aber es ist ja
ganz
so
brutal.
Ist ja so.
Schauen Sie, Sie können, wenn Sie 16 sind, können Sie bei Jugendforscht mitmachen. Sie können den Landes- oder den Bundessieg-Jugendforscht in Physik gemacht haben.
Ja.
Und dann gehen Sie zurück an die alte Schule in Ihre durchschnittliche Zufallsklasse und keiner interessiert sich für Physik.
Absolut.
Das ist furchtbar.
Und du bist der Nerd.
Und du bist der Nerd, fällst aus der eigenen Peer Group raus.
Ja.
Es gibt eine Reihe Studien zu, wenn man immer sagt, wir haben zu wenig Mädchen in Naturwissenschaften. Wir verlieren sie genau da.
Mhm.
Wenn Sie ein Mädchen haben, das sich für Chemie interessiert in der 10. Klasse und eben nicht Germany's Next Topmodel guckt, dann ist es genau die Phase der eigenen Persönlichkeitsfindung, das Ablösen von zu Hause, die eigene Peergroup ist voller Bedeutung. Das halten Sie psychologisch nicht aus, sich dann zu Ihnen zu stellen und sagen, ich interessiere mich aber für Chemie, macht bei ihr, was ihr wollt. Das kann man nicht aushalten. Und da verlieren wir reihenweise tolle junge Leute für die Naturwissenschaften. So, deshalb glauben wir, dass die normale öffentliche Schule ein begrenztes Potenzial hat, Top-Talente auch zu fördern. Man würde doch auch nicht im Sportunterricht des Gymnasiums erwarten, dass die Top-Fußballer rauskommen. Das ist doch absurd. Aber warum glauben wir eigentlich, dass am Durchschnittsphysikunterricht des deutschen Gymnasiums die Top-Physiker rauskommen? Das ist genauso absurd.
Ja, ich finde den Vergleich mit dem Sport schön, weil da ist es selbstverständlich.
Ja, die völlig
Top,
klar.
Die Top-Fußballer, die gehen ins Internat.
So. Und wir haben diese Analogie übertragen, schön, sodass jetzt die Top-Informatiker, Mathematiker, Physiker auch ins Internat kommen können zu uns. Und wir haben daraus ein deutschlandweites Programm gemacht. Das heißt, es gibt nochmal 5 weitere Internate in Deutschland, die ähnlich sind wie wir, wo wir das Programm machen. Das heißt, wir können immerhin heute schon etwa 60 Plätze jedes Jahr anbieten für top junge Leute im Alter von 14 Jahren, die dann eben auch in einer neuen Peer Group in Lusen-Lund im Salzfall zusammenkommen und dann echt, also da geht der Punk ab, das kann ich Ihnen sagen. Also wenn Sie mal 16 Top-Physiker zusammenholen mit 16, da werden über schwarze Löcher philosophiert, das eine wahre Freude ist. So, und jetzt ist aber so, dass Top-Talent nicht unbedingt gekoppelt ist mit sozialer Herkunft der Familie. Also es ist natürlich gar nicht gekoppelt.
Ja.
Das heißt, wir mussten sicherstellen, dass der Zugang zu diesem Programm, wenn wir das wirklich ehrlich meinen, entkoppelt
nicht
ist.
Nicht nur einer gewissen Klientel vorbehalten ist, sondern letztendlich, dass jeder möglicherweise einen Zugang hat, der entsprechendes Potenzial hat.
So, und da gibt es eine großartige Erfindung in Deutschland, das ist das BAföG.
Mhm.
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, das es auch für Schüler gibt. Es gibt ein Schüler-BAföG.
Ja.
Das anders als für Studenten ein echter Zuschuss ist.
Und Schüler-BAföG muss, glaube ich, gar nicht zurückgezahlt werden.
Genau, ist ein echter Zuschuss. Das heißt, wenn man in dieses Plus-Mint-Programm aufgenommen wird, nach einem wirklich harten Assessment.
Das ich würde vier Tage.
Ja, vier Tage auf Herz und Nieren geprüft. Also das ist ein hartes
Assessment. Da rutscht man nicht durch Zufall rein.
Nein, da müssen Sie sich echt bewerben, bundesweit. Sie haben ein Auswahlverfahren. Das ist so, aber wenn Sie da aufgenommen sind, dann sind Sie berechtigt, BAföG zu beantragen. Und dann bekommen Sie es auch, aber wie jegliche Sozialhilfe in Deutschland auch, in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit der eigenen Familie. Das heißt, wir haben eben Kinder, die Familien sehr wenig Geld haben, wo das BAföG-Amt dann sehr viel bezahlt. Und wir haben Kinder, wo die Familien selber hohe Anteile bezahlt, vielleicht das BAföG nur einen kleinen Teil. Insofern sage ich, das sind de facto öffentliche Stipendien. Das sind Teilstipendien, weil man immer die Leistungsfähigkeit der Familie, was ich richtig finde, mit berücksichtigt.
Wir haben schon leider 45 Minuten. Es gibt noch 18 Themen, die ich mir notiert hatte, weil das so, so großteilig ist. Ich würde sehr gerne abschließen mit der Bedeutung der Relevanz von Luisenlund auch für die Region. Erfahren Sie Wertschätzung aus der Region?
Also eigentlich schon, und ich möchte auch sagen, dass ich mich total freue, dass wir auch mit dem Bildungsministerium in Schleswig-Holstein Kiel eine echt gute Zusammenarbeit haben. Ich schätze Frau Prien sehr, die eine echt innovative Ministerin ist, die viel Alterskram zu bewältigen hat, aber ich finde, dass die wirklich gute Ideen hat und das Land echt vorangebracht hat. Und davon profitieren wir auch ein bisschen. Und wir sind da echt gute Sparringpartner an vielen Stellen, auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Ministerium, die dort arbeiten. Also das, ja, die Wertschätzung erfahren wir sehr. Die Bedeutung für die Region ist, glaube ich, zweierlei. Das eine ist, ich würde mir wünschen, dass dieses Luisenlund so ein bisschen als Experimentierschule für dieses Land angesehen wird. Und ich möchte Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ich sage manchmal, eine Lehr- und Forschungsschule sein kann. Die Lehrerausbildung in Deutschland findet in der Uni statt. Da gibt es kleine Praktika, aber sie haben ehrlicherweise mit der Praxis nichts zu tun. Ich glaube, dass man eine Lehr- und Forschungsschule bräuchte, so wie man ein Lehr- und Forschungskrankenhaus braucht. Sie brauchen ein paar, nicht alle müssen, aber Sie brauchen ein paar Top-Leuchttürme, wo Sie die nächste Generation an Top-Lehrkräften in die Ausbildung echt hinschicken können. Dann müssen hier die Top-Lehrkräfte sein, die die jungen Leute an die Hand nehmen und sagen, guck, ich zeig dir mal, wie man operiert. Also wie man mit einem Schüler, der sich gerade wirklich schwer tut, mal interagiert. Und diese Interaktion lernen Sie nur im Kontakt mit Schülern. Sicher. Das heißt, wir brauchen Schulen, die aus echte Ausbildungsorte sind. Und ich meine jetzt nicht bis in Referendariat. Das gilt nicht. Also so. Ich möchte also, dass Luisenlund eine Lehr- und Forschungsschule für dieses Land sein kann. Das bieten wir dem Land an. Und ich würde mich total freuen, sind wir in Gesprächen zu, wenn wir da einen Weg finden, wie wir da hinkommen. Das ist das eine. Und das zweite, was vielleicht gar nicht so auf der Hand liegt, wir sind hier ein großer Arbeitgeber. Und nochmal, also wenn Sie mal die Hamburger rausnehmen, dann heißt es ja, 3/4 der Schüler, die hier sind, kommen nicht aus Schleswig-Holstein.
Ja.
Das ist ja ein totales Exportgut.
Total.
Also das heißt, die Kinder bringen ihr Geld hierher mit, kommen aus München oder Stuttgart oder Abu Dhabi, bringen ihr Geld, 50.000 Euro im Jahr, und das geben wir natürlich hier in den regionalen Wirtschaftskreislauf, weil die Lehrer, die hier arbeiten, die Reinigungskräfte, die Handwerker, wir haben über 2 Millionen jedes Jahr, dass wir nur an Handwerkerleistungen hier in der Region ausgeben. Das ist wirklich viel Geld.
Sicher.
So, und das ist eben, und Sie brauchen solche Unternehmen, die externes Geld in eine Region reinholen, wenn eine Region sich im Sinne von Wohlstandsentwicklung entwickeln will. Wenn Sie das nicht haben, dann geht der Bäcker zum Friseur und der Friseur kauft vom Bäcker die Brötchen. Das ist nur eine Umverteilung. Wenn Sie Wohlstandsmehrung haben, müssen Sie Geld von außen reinbringen. Und da ist Schleswig-Holstein mit Tourismus gut gesegelt. Aber aus meiner Sicht könnten wir, wenn wir klug sind, diesen Bildungsexportgedanken, den könnte man echt nochmal deutlich ausbauen. Und nochmal, Schleswig-Holstein ist auch von den Lehrplänen, jetzt habe ich ein bisschen Überblick über Deutschland, wir sind wirklich gut. Also die kompetenzbasierten Fachanforderungen, die wir in Schleswig-Holstein haben, sind wirklich zukunftsgerichtet. Also wir könnten eigentlich viel stolzer sein auf Bildung in Schleswig-Holstein, wenn wir ein bisschen was daraus machen würden und wenn wir das ein bisschen auch aktiver bewerben können. Das ist nur durch diesen Bildungsföderalismus, diese kleinstaatliche Hoheitsgebiete irgendwie, das ist wirklich mühsam. Deshalb tut man das nicht. Aber eigentlich sind wir hier gar nicht so schlecht.
Die Menschen, die jetzt, hauptsächlich die Schülerinnen und Schüler aus dem Internat, die haben ja die Möglichkeit, wirklich 24/7 hier zu sein und auch unterhalten, beschäftigt zu werden, abgelenkt zu werden, wie auch immer. Verlassen Sie auch mal das Gelände, das Areal? Also dann bleibt es ja auch nicht bei den 50.000 Euro, die Sie mitbringen, sondern Sie gehen ja auch mal in die mehr oder weniger schicke Schleswiger Innenstadt. Die gehen ja auch mal essen irgendwo anders. Die gehen ja auch mal feiern. Also das ist ja auch nochmal ein Zusatz.
Das stimmt, wobei die schon viel hier sind.
Okay. Also meine Wahrnehmung ist da nicht verkehrt, weil ich bekomme seltenst mit. Ach hier, da sind die Lunder.
Ja, das wird man selten. Das ist selten, das glaube ich auch. Also die gehen schon natürlich zum Einkaufen oder so, das ist klar. Aber wir haben ja auch, anders als früher im Internat, wir haben ja schon eine hohe auch Wochenendmobilität. Ne? Wir haben so ein 14-Tages-Konzept. Das heißt, alternierend jedes zweite Wochenende sind die Schüler hier. Da haben wir auch tolle Angebote hier, mhm, und tolle Programme, die wir machen. Aber alternierend jedes andere zweite Wochenende, ja, ist wirklich frei. Da gibt es hier kein Angebot. Das heißt also, alle, die sag mal plus minus 5 Stunden Reisetätigkeit haben, die würden dann zum Wochenende auch mal nach Hause fahren, alte, ja, Freunde dort treffen, die Familie treffen.
Sicher, ja.
So, das ist so. Insofern nimmt man die Lusenlunder in der jetzt näheren Umgebung außerhalb Lusen, und zwar wahrscheinlich nicht so sehr wahr.
Soll es sich denn künftig ändern, dass die Wahrnehmung stärker wird, dass die Akzeptanz vielleicht auch stärker wird? Ne? Sie planen diesen Weihnachtsmarkt, hatte ich gesagt,
ja, wo jeder
kommen,
genau,
darf. Sie machen einiges an Öffentlichkeitsarbeit. Social Media wird gepusht. Da sind nette Beiträge, da sind nette Bilder. Da wird darauf hingewiesen, hey, hier Segel-Event, dort Hafen-Event, dort Fußball-Event und so weiter. In welche Richtung soll das gehen? Was verfolgen Sie da?
Also ich habe eigentlich zwei Ziele. Das eine Ziel ist jetzt wirklich, einen Beitrag auch für diese Region zu leisten. Wir sind ein besonderer Standort, wir haben landesgeschichtlich echte Bedeutung und ich finde es schön, wenn die Menschen das sehen, angucken können, aber auch wahrnehmen, was hier passiert, dass sie es einfach wissen. Wir sind ja nicht ein wir wollen nicht ein Fremdkörper sein, wir wollen Teil dieser Community hier sein. Und das zweite Ziel ist, das ich habe, ist, sehen Sie, wir haben in Lusenlund wirklich viel gemacht und viel investiert, um Bildung in die Zukunft zu entwickeln. Personalisierte Bildung, die Klassen aufgelöst. Also Lehren und Lernen wirklich anders zu interpretieren. Mal die Chancen der digitalen Welt mal zu nutzen in Schule. Und Lernen ist mehr als Videogucken, ne? Das muss man klar sagen. Also da gibt es natürlich Ideen. Und wir sind die, die das wirklich international, wirklich an der Topspitze momentan vorantreiben. Und ich würde mich freuen, wenn die Region das weiß, was wir hier können, was wir hier für ein toller Standort sind. Und da geht es uns so ein bisschen wie manchmal diesen so Hidden Champion, sagt man ja, ne, die, ja, ja, eine hochinnovative Produkte haben, die man aber als Endverbraucher nicht so kennt. Und das gilt ein bisschen für die Bildung hier. Man denkt sich, Schule kenne ich schon und meint damit Schule, wie man sie selber erlebt hat. Aber Schule ist in Lusenlund wirklich, wirklich anders, als wir Schule so im Kopf haben.
Das ist auch mein Eindruck und wir hätten auch noch über Chancengleichheit natürlich sprechen können, über Lehrmethoden, die hier vorherrschen, die hier getestet werden, die man sonst natürlich gar nicht durchführen kann, Klassengröße, Lehrermangel und so weiter. Wir hätten auch noch drüber sprechen können, wie wird man hier eigentlich Lehrer, weil ich habe auch einige Menschen als Zuhörer, die Lehrer sind, die Kinder haben, die im schulpflichtigen Alter sind, das haben wir schon ein bisschen klären können, also bewerben, großartig, kann sich jeder. Lehrer auch.
Natürlich.
Das ist nicht verboten, sich, ja, zu bewerben.
Wir können nur nicht verbeamten. Das ist,
stimmt, das
für
ist
manche
ganz,
Lehrer
ist, glaube ich, ganz
ist das
wichtig.
Eine große Hürde.
Ja. Für mich vielleicht nicht, ehrlicherweise. Manche werden dadurch deshalb auch nur Lehrer.
Weil sie, das haben Sie aber böse formuliert.
Ich denke da nur an meinen Einkumpel, der zuhört vielleicht.
Klar.
Also, Herr Dr. Rösner, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich möglicherweise einen Teil dazu beitragen konnte, dass so ein bisschen mehr, ja, Licht ins Dunkle kommt, was hier in Luisenlund eigentlich so passiert. Vielleicht haben wir ja zu Ihrem 10-Jährigen im nächsten Jahr nochmal eine ähnliche Möglichkeit. Meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Mit wem würden Sie gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn Sie könnten?
Ich würde gerne mit Elon Musk eine Tasse Tee trinken.
So, dann müssen wir da kurz drauf eingehen.
Ah, okay.
Das will ich jetzt nicht einfach im Raum stehen lassen. Elon Musk ist natürlich ein Wissenschaftler sondergleichen.
Ja.
Ich glaube, ne, reichster Mann der Welt und möglicherweise auch der umstrittenste Mann der Welt. Auch durch jüngste Äußerungen, die er regelmäßig tätigt, Innovation, die er hervorbringt, Unternehmen, die er hervorbringt. Warum fasziniert er Sie?
Ja, ich würde genau diese vielfältige, ja, Persönlichkeit, dem würde ich gerne mal ein paar Fragen stellen. Warum er agiert, wie er agiert, wo er seine Ideen hernimmt, ja, und wo er diese unglaubliche Kraft hernimmt, die echt Ich meine, sehen Sie, der Mann baut eigene Raketen und fliegt zum Mond.
Das ist ja abgefahren. Geht das ohne Chemie? Geht das ohne Drogen? So ein Pensum abzurufen?
Ich bin sicher, ja.
Ja.
Ich bin sicher, ja. Aber es ist für mich einer der, ja, sag mal, herausragendst anderen Menschen auf diesem Planeten, die wir heute haben, als Zeitzeugen, ja, sozusagen, ja, sodass ich gerne mit dem mal eine Tasse Tee trinken würde und immer fragen, wie macht er das eigentlich?
Ja, würde ich mich glatt anschließen.
Und wie macht er das, dass auch sein Tag hatte nur 24 Stunden? Das ist eine echte Frage, die ich mal stellen würde.
Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Rösner, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time in der Stiftung Luisenlund. Vielen Dank.
Total gerne.